Der RTDE Podcast. Das Interview.
Kanzlerin Angela Merkel spricht davon, dass wir jetzt in der dritten Welle seien. Wie ist Ihre Auffassung dazu? Lassen sich hier Vergleiche zu Grippewellen oder ähnlichen Epidemien ziehen?
Naja, ein Vergleich zur Grippewelle ist natürlich relativ schwer darzustellen. Denn man muss wissen, dass die Grippewelle an sich ja genau definiert ist. Die ist ja so definiert, dass wenn jede fünfte Probe auf Influenza positiv getestet ist, dass man dann erst von einer Grippewelle sprechen kann. Bei Corona haben wir das nicht. Wir testen die Menschen und die positiven Labormeldungen werden aufsummiert. Insofern gibt es keine klare Definition, was eine Welle ist bezüglich Corona. Deshalb kann man das nicht vergleichen. Und ich sage immer, man kann ein paar wenige Fälle grafisch wunderbar mit einer Welle darstellen. Also ich mag das Wort Welle nicht, denn das hat so was Dramatisches und verängstigt nur die Menschen.
Bundesgesundheitsminister Spahn bemerkte neulich, die Grippe sei in diesem Winter ausgefallen, weil die Menschen sich so gut an die Schutz- und Hygienemaßnahmen hielten. Was sagen Sie dazu?
Die ist sehr differenziert, hier kann man nur vermuten. Jetzt alles auf die Schutzmaßnahmen zu lenken, halte ich ein bisschen für überzogen. Selbstverständlich werden die Schutzmaßnahmen, die wir haben, dazu beitragen, dass insgesamt die Erkältungserkrankungen, die wir jedes Jahr im Winter haben, dass die natürlich zurückgehen. Jetzt muss man sich aber vor Augen halten, dass Influenza-Virus und Coronavirus, also SARS-CoV-2, sowohl von der Größe her als auch vom Übertragungsweg eigentlich gleich sind, also identisch sind. Warum sollten nun also jetzt die Schutzmaßnahmen, die wir haben, gegen die Influenza wirken, aber bei SARS-CoV-2 eben nicht? Also das, glaube ich, widerspricht sich ein bisschen. Man kann hier nur vermuten, warum das so ist. Eine Vermutung wäre, dass SARS-CoV-2 bzw. die Mutation jetzt so dominant ist und die Influenza jetzt ganz einfach verdrängt. Die zweite Vermutung, und das ist eher meine, ist, dass man nicht so gezielt jetzt auf Influenza testet. Das kann man auch ganz einfach erklären. Für Influenza gibt es die sogenannten Sentinel-Praxen, diese Überwachungspraxen. Und wenn dort jemand, also ein Patient aufschlägt mit typischer Symptomatik und wird dann getestet, dann geht diese Probe ein und das RKI bekommt eine Zahl, um diese Testungen zu zählen. Geht jetzt jemand nicht in der Sentinel-Praxis, also ganz normal zu seinem Hausarzt, dann haben wir überhaupt gar keinen Überblick, wie viel gerade im Moment getestet wird. Also insofern könnte ich mir gut vorstellen, dass es eben an der ganzen Situation, wie man jetzt gerade testet oder eben nicht testet, liegt, dass die Influenza gerade unter dem Deckmantel von SARS-CoV-2 verschwindet.
In der Debatte um Öffnungsszenarien spielen Inzidenzwerte eine große Rolle. Welche Aussagekraft haben solche Inzidenzwerte nach Ihrer Einschätzung und was halten Sie von der Fokussierung darauf?
Die Inzidenzwerte oder diese Inzidenzgrenzen, das ist ja ein politischer Wert und das Wort selbst gab es auch vor Corona noch nicht. Wir kennen das Wort Inzidenzen, aber Inzidenzgrenze gab es bislang noch nicht. Von diesem Wert kann man schlicht und ergreifend nichts ableiten. Denn wir wissen nichts. Wenn wir sagen 50 pro 100.000, dann bedeutet das ja nur, dass wir 50 positive Meldungen bekommen, also das Gesundheitsamt pro 100.000 Bewohner. Wir wissen aber nicht, oder Einwohner, wir wissen aber nicht, ob diese 50 Positiven nun wirklich krank sind und wie stark krank sie sind. Also haben wir überhaupt keine Aussage, inwieweit das Gesundheitssystem belastet wird, ob diese Personen symptomatisch sind. Also diese Inzidenzgrenzen an sich bringen relativ wenig.
Es heißt immer wieder, dass Krankenhäuser und Intensivstationen kurz vor der Überlastung stünden. Inwieweit stellt Covid-19 eine ernste Bedrohung für unser Gesundheitssystem dar?
Nun ja, rückblickend kann man ja feststellen, und auch die IQM, also die Initiative Qualitätsmedizin, hat ja Mitte Februar ganz schön dargelegt, dass eben die Zahl der beatmeten Patienten im Krankenhaus zurückgegangen ist im Vergleich zu den anderen Jahren. Wir hatten sicher punktuell in einigen oder in ein paar Krankenhäusern sicher ein Problem, ein Belastungsproblem. Aber flächendeckend war das Gesundheitssystem in Deutschland zu keiner Zeit wirklich überbelastet oder bedroht.
Können Sie uns erklären, was genau ein asymptomatisch Erkrankter ist? Kann jemand dann auch das Virus an andere weitergeben?
Also allein diese Wortkreation asymptomatisch Erkrankter ist etwas seltsam, denn krank sein bedeutet ja, dass man in einem Zustand der Eingeschränktheit ist, und zwar der Eingeschränktheit von Leistungsfähigkeit, von Funktionsstörungen von Organen oder eben auch von der Psyche. Also im Umkehrschluss bedeutet das, dass man eben nicht gesund ist. Wenn Sie jetzt, also Sie vermischen jetzt den Asymptomatischen mit einem Erkrankten, das ist ein Widerspruch, das beißt sich. Ich glaube, man macht grundsätzlich den Fehler, dass man nicht sauber trennt. Es gibt nämlich die sogenannten Präsymptomatischen. Das sind die Menschen, die sich jetzt eine Infektion eingefangen haben, aber noch keine Symptome verspüren, aber nach 2-3 Tagen krank werden. Und in der Zeit, bevor sie krank werden, können diese Personen schon ansteckend sein. Das gibt's, das kennen wir. Die asymptomatischen, das bedeutet ja wirklich, dass jemand positiv getestet wurde, aber überhaupt keine Symptome hat. Und da bezweifle ich ganz stark, dass ein Asymptomatischer, der überhaupt keine Einschränkung hat, kein Husten, kein Fieber, keine Erkältungszeichen, dass der wirklich so ansteckungsfähig ist, dass er ganz entscheidend zum Infektionsgeschehen beitragen kann. Es mag immer mal Ausnahmen geben in der Medizin, das ist vollkommen richtig, aber auch meine Theorie wird ja unterstützt durch eine relativ große Studie, die sogenannte Wuhan-Studie.
Bieten FFP2-Masken eigentlich einen höheren Schutz in Bussen und Bahnen, beim Einkaufen oder am Arbeitsplatz? Wie sinnvoll ist das generelle Tragen von Masken Ihrer Auffassung nach?
Ja, da müssten Sie mich natürlich jetzt noch fragen, was ist oder welche Masken sind die anderen Masken? Also wenn Sie fragen, welche Masken bieten jetzt einen höheren Schutz? Also grundsätzlich haben die FFP2-Masken natürlich einen höheren Schutz als jetzt die sogenannten Community-Masken oder die medizinischen Masken. Die Frage ist aber also rein jetzt von der Maske gesehen, von der Qualität her, die Frage ist aber, ist es überhaupt notwendig, dass Privatpersonen oder im privaten Bereich, dass diese Schutzmasken dieser Klasse überhaupt getragen werden müssen. Denn die Maske allein macht nicht den Schutz, sondern auch der Umgang mit dieser Maske macht den Schutz. Und ich bezweifle ganz stark, dass Privatpersonen diesen Umgang mit der Maske können. Sowas muss man lernen. Das ist ähnlich so wie mit Desinfektionsmittel. Es bringt nichts, wenn Sie überall an jeder Haltestelle Desinfektionsmittelspender aufstellen und den Menschen nicht erklären, wie man richtig Hände desinfiziert. Das ist Unsinn. Und so ähnlich ist es bei diesen Masken auch. Und die Frage ist wirklich, braucht es diese Masken tatsächlich? Und da denke ich, nein, die braucht es nicht. Denn nochmal, die Menschen können damit nicht umgehen. Und die Wirksamkeit, also dass wir tatsächlich so Übertragungen verhindern können durch die FFP2-Maske, jetzt im öffentlichen Raum oder draußen im Freien, da bin ich relativ skeptisch.
Ein anderes Thema sind die sogenannten Virusmutationen. Wie bedrohlich sind diese Ihres Erachtens und was bedeutet es für die Entwicklung einer Pandemie, wenn eine Virusvariante mutiert?
Wie bedrohlich so eine Mutation ist, das kommt immer ganz darauf an, wie sich ein Virus verändert. Das kann man nicht sagen. Das Häufigste ist am häufigsten und eigentlich ist es immer ein gutes Zeichen, wenn sich Viren verändern, also mutieren. Die werden dann werden die dann zwar infektiöser, also ansteckender, aber sie verlieren an Gefährlichkeit. Also sie sind dann nicht mehr so krankmachend. Und das ist ja ganz was Entscheidendes. Und eigentlich sind so Mutationen gar nicht schlecht. Denn wenn die so infektiös werden, dann schreitet die Durchseuchung in der Bevölkerung schneller voran. Und man merkt es ja schon, wenn es relativ viele Menschen gibt, die asymptomatisch sind, dann kann ja auch eine Mutation oder auch das Virus selbst nicht so gravierende Gesundheitsfolgen haben. Also im Prinzip gehe ich davon aus, dass die Mutationen, die es jetzt gibt, nicht krankmachender sind. Auf gar keinen Fall, ganz im Gegenteil. Ich denke, die sind weniger krankmachend, vielleicht infektiöser. Das wird uns aber helfen, dass die Pandemie schneller beendet ist.
Herr Lauterbach sagte vor rund einem Monat auf einer Pressekonferenz, ohne Lockdown wären in Deutschland bereits bis zu 0,6% der Bevölkerung gestorben. Das wären rund 500.000 Menschen. Wie stehen Sie zu dieser Aussage?
Naja, das ist nur wieder eine Vermutung, die hier getroffen wird und trifft dann eben diese Vermutung nicht ein, so Gott sei Dank, so wie jetzt, dann spricht man vom sogenannten Präventionsparadoxon. Im Prinzip wird hier einfach ein Denkfehler gemacht. Denn es ist ja doch sehr unwahrscheinlich, dass alle Menschen in Deutschland sich anstecken würden. Und das ist, steht ja genau hinter der Rechnung. Also wenn wir jetzt einfach mal 83 Millionen rechnen und alle infizieren sich, dann wären das insgesamt ja 500.000, 0,6%. Das stimmt aber so nicht. Es werden sich nicht alle infizieren, schon gleich gar nicht zu einem Zeitpunkt. Ja, also wenn wir jetzt schon davon ausgehen, dass eine Herdenimmunität bei ungefähr 70% liegt, dann würden sich ja maximal nur 70% der deutschen Bevölkerung infizieren. Also insofern ist das ein Denk- oder ein Rechenfehler. Also ich kann diese Vermutung nicht unterstützen.
Hatten wir 2020 eigentlich eine auf SARS-CoV-2 zurückzuführende Übersterblichkeit?
Ja, kurze Frage, kurze Antwort. Nein, wir hatten 2020 keine Übersterblichkeit, wenn man eben das auf SARS-CoV-2 bezieht und dann eben auch noch das Ganze adjustiert, also anpasst auf die Einwohnerzahl bzw. auf das Alter und die Population.
Lassen Sie uns zum Schluss noch über das Impfen sprechen. Wie stehen Sie generell dazu und was denken Sie über Impfungen gegen Covid-19?
Also Impfen grundsätzlich, ich bin ein Impfbefürworter. Ich möchte aber gerne, dass Impfen individuell gemacht wird. Das bedeutet für mich, dass wir Ärzte, alle, die wir impfen, individuell aufklären und beraten. Das ist für mich ganz, ganz wichtig. Das bedeutet, wir müssen den Menschen, die wir impfen, sagen können, welche Risiken gibt es durch die Impfung, welche Nebenwirkungen gibt es durch die Impfung und vor allem, wo liegt der Nutzen der Impfung. Und dann müssen wir schön abwägen und sagen können, diese Impfung bringt Ihnen was oder eben diese Impfung hat eher einen Nachteil für Sie. Jetzt bei den neuen Impfstoffen weiß man, dass ein Hersteller, bei dem gibt es wohl ein bisschen mehr Probleme und Nebenwirkungen, da muss man genauer hingucken. Und ich kann nur immer jedem Arzt empfehlen und raten, bitte klärt die Leute gut auf, die ihr impft. Also die müssen wissen, was auf sie zukommt und man muss eben gut abschätzen können, wo liegt der Nutzen einer Impfung und wo liegt das Risiko einer Impfung. Dass Impfungen grundsätzlich gut sind, vor allem für einen Präventionsmediziner, das ist zweifellos. Mir fehlt aber hier in der ganzen Debatte so ein bisschen die Aufklärung. Das fehlt mir komplett. Es wird zwar immer wieder hingewiesen, der Impfstoff, der sei ungefährlich und es könne nichts passieren, aber wenn dann, auch wenn es Einzelfälle sind, was passiert, dann will man da ungern drüber sprechen. Das ist nicht gut, das sorgt für Verunsicherung in der Bevölkerung.
Was halten Sie von Überlegungen, Geimpften gegenüber Ungeimpften mehr Rechte einzuräumen, wie zum Beispiel Hotel- oder Restaurantbesuche, die Teilnahme an Sport- und Freizeitveranstaltungen oder Flugreisen? Ja.
Halte ich überhaupt nichts davon, diese Debatte jetzt zu führen oder grundsätzlich zu führen, finde ich ganz, ganz fürchterlich. Denn das wird die Gesellschaft noch weiter spalten, als sie jetzt eh schon ist. Und warum wir überhaupt diese Debatte führen, verstehe ich nicht, denn im Prinzip wäre es ganz einfach. Jeder, der sich impfen lassen möchte, soll sich bitte impfen lassen und vor allem auch impfen lassen können. Aber das funktioniert gerade im Moment nicht. weil man es versäumt hat, genügend Impfstoff zu besorgen. Und nun muss man priorisieren und jetzt entsteht auch so eine Neiddebatte. Und mir kommt es manchmal so ein bisschen vor, als würde man jetzt davon ablenken wollen. Und deshalb bringt man jetzt so das ins Spiel, dass nur noch die sich impfen lassen, dann plötzlich Vorteile haben. Also das sind ja immer noch unsere Grundrechte. Und die möchte ich mir jetzt oder für andere nicht erkaufen durch eine Impfung. Die haben wir so, diese Grundrechte, auch ohne Impfung. Und nochmal, wer sich schützen lassen möchte, kann sich doch einfach impfen lassen. Und die anderen nicht. Aber jetzt hier plötzlich so eine Debatte vom Zaun zu brechen, halte ich für sehr, sehr gefährlich. Und ich bin mir ziemlich sicher, wenn wir die aufrechterhalten, dann wird es die Gesellschaft noch weiter spalten und die Politik wird massiv, massiv an Vertrauen verlieren.
Sie haben sich nun bereits mehrfach kritisch geäußert und dafür sogar berufliche Konsequenzen tragen müssen. Welche Signale erhalten Sie eigentlich von Medizinerkollegen?
Also die Medizinkollegen, die ich kenne, wir diskutieren und debattieren natürlich auch sehr kontrovers. In vielen Punkten sind wir uns aber einig und viele Kollegen von mir unterstützen mich in meinen Aussagen. Die sehen das ähnlich, nochmal über ein paar Dinge kann man sicher sprechen, kann man diskutieren, auch über Vermutungen. Aber was insgesamt die Folgeschäden, die Kollateralschäden des Lockdowns anrichten, da sind wir uns einig, die sind katastrophal und fürchterlich. Dass Maskentragen gerade für Kinder, für Jugendliche unsinnig ist oder die FFP2-Masken für Erwachsene, für Private unsinnig, da sind wir uns auch einig. Bei der Impfung gibt es ein paar unterschiedliche Ansätze und das ist vollkommen egal. Aber was ich besonders schlimm finde, ist, dass sich keiner der Kollegen wirklich traut, öffentlich Stellung zu beziehen, weil sie allesamt Angst haben vor Diskreditierung und vor Abwertung. Und das finde ich tatsächlich jetzt im Jahr 2021 mittlerweile wirklich einen ganz, ganz einen unschönen Vorgang.
Das war der RTDE Podcast.